Guten Abend. Es ist Freitagabend um 8 Uhr. Wir sind hier bei der Sendung Leseohr, wie jeden vierten Freitag im Monat. Das Buch von dem Abend heute ist Liebessabotage von Amélie Nothomb. Und wir steigen ein in die Diskussion nach dem nächsten Stück Musik. Ihr gehört die Sendung Leseohr und wir besprechen das Buch Liebessabotage von der Amélie Nothomb. Auf der Rückseite von dem Buch steht, man nehme eine Horde Kinder jeglicher Nationalitäten und sperre sie ohne Aufsicht ein, zum Beispiel im Diplomatenghetto Sanlin-Tun in Peking. Wer meint, die Gören würden nun mit ausgestreckter Freundeshand aufeinander zugehen, ist ein bisschen naiv. Schon bald haben die Diplomateneltern keine Zeit mehr, sich um den internationalen Frieden zu bemühen, denn ein Weltkrieg wütet unter den Kindern. Die Hauptfigur vom Buch ist ein 5-jähriges Mädchen. Ihre Eltern kommen aus Belgien, sie ist aber die ersten 5 Jahre von ihrem Leben in Japan aufgewachsen und fühlt sich als Japanerin. Mit 5 kommt die Hauptfigur zusammen mit der Familie nach China. Es klingt gut, zu sagen, man habe in China gelebt. Aber wie man schon bald herausfindet, leben die Diplomatenkinder stark abgeschottet von der chinesischen Welt. Es sind die frühen 70er Jahre in China, politische Zeit vom Kommunismus, fernab von der Meinungsfreiheit und ganz und gar undurchsichtig, welche politischen Funktionäre in welchen Machtpositionen sind. Die Ich-Erzählerin begegnet dem chinesischen Umfeld mit dem kolonialen Blick und findet Peking und die Umgebung schlicht und einfach hässlich. Und die Chinesen Menschen von zweiter Klasse. Im Diplomatenghetto spielen die Kinder, die meistens unbeaufsichtigt sind, ihr Lieblingsspiel, sich regeln. Es werden Allianzen geschlossen und Feindbilder aufbeschworen. Die Alliierten, also alle Kinder, die sich auf Französisch unterhalten können, unsere Protagonistin ist dabei an vorderster Front, nehmen das Spiel sehr ernst. Sie hacken Kriegslisten aus, die am Leser brutaler vorkommen als jegliche Erinnerungen an die eigene Kindheit. Die Kriegsspiele sind der Mittelpunkt im Leben der Ich-Erzählerin. Bis die wunderschöne Elena auftaucht. Die Elena ist ebenfalls eine Diplomatentochter und anders als alles, was die Ich-Erzählerin bis jetzt schon je gesehen hat. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Ab dem Moment begleitet der Leser das 5-jährige Mädchen bei den grossen Entwicklungsprozessen im Menschenleben. Es verschiebt sich nämlich die Aufmerksamkeit vom eigenen Wesen zum fremden, anbetungswürdigen Gegenüber. Die Elena ist jetzt im Mittelpunkt vom Leben der Ich-Erzählerin. Die Ich-Erzählerin leidet Höllenqualen, wo ihr begehrte Liebesobjekt nicht auf ihre Zuneigung reagiert. Unsere 5-jährige Protagonistin wäre bereit zu sterben und zu leiden für die Liebe der Elena. Wo es schon total hoffnungslos aussieht, dreht sich der Spieß. Jetzt wird die Elena mit Nichtbeachtung gestraft. Das konsequente Ignorieren führt, oh Wunder, zum Ziel. Die Rollen sind jetzt umgedreht. Der Roman ist geschrieben aus der Sicht von einer 5-Jährigen. Gewisse Bilder sind darum so selbstverständlich, wie sie nur für ein Kind sein können. Nehmen wir zum Beispiel ihr Ross. Die Erzählerin schreibt am Anfang, wie sie auf ihrem Ross durch die Stadt reitet mit rasender Geschwindigkeit. Später stellt sich dann heraus, dass es eben doch nur ein Velo ist. Für alle anderen. Oder auch die Beschreibung der Kriegsszenarien erinnert weniger an ein Spiel als an bitteren Ernst. Dazwischen streut Amélie Nothomb immer wieder schlaue, philosophische Gedanken. Man stellt sich das vor, als ob das Mädchen seine Geschichte Jahre später aufschreiben würde und so viel wie möglich in der damaligen Erinnerung lässt. Und dort, was nötig ist, die Überlegungen von einer erwachsenen Frau dazwischen streut. Amélie Nothomb ist Belgierin und selber in Japan geboren und später mit ihren Diplomateneltern in der Welt umgereist. Sie schreibt seit ihrem 16. Lebensjahr und ist überaus fleissig dabei. Seit sie mit 25 den ersten Roman veröffentlicht hat, gibt es nämlich jedes Jahr einen neuen. Liebessabotage ist der zweite Roman und er ist 1993 rausgekommen. Ja, wie immer am Start von der Diskussion bei den Leseohren begrüße ich zuerst mal bei mir im Studio den Simon, den Ale, den Robert und ich bin die Eva. Und es gibt immer am Anfang die obligate Befindlichkeitsrunde. Wie fühlt man sich, wenn man das Buch gelesen hat? Simon.
Wie fühlt man das? Ja, vielleicht wie wenn man so relativ pikant Essen hat gegessen und das ein bisschen sauer aufstoßt oder ein bisschen Bauchweh macht. So ist mir nicht beim Buch gegangen. Naja, es gibt sicher Anlass zum Diskutieren, auf das freue ich mich. Aber es ist für mich einfach ein sehr grossspurig dahergekommen. Und also ich werde heute nicht Halleluja singen. Kyrie für das Buch.
Alles, wie sieht es bei dir aus?
Wenn wir gerade beim Gourmet-Vergleich sind, für mich ist es eher so ein versalzene Spaghetti mit einer faden Tomatensauce. In erster Linie ein Buch mit vielen Irritationen, schon mal der Titel Liebessabotage. Ich habe mich dann immer gefragt, wer wen sabotiert. Für mich ist das nicht ganz schlüssig. Es gibt sicher eine gute Diskussion heute Abend.
Ja, Robert?
Ich habe ganz unterschiedliche Gefühle durchlebt mit dem Buch. Zuerst mal, es fängt extrem, also der Aufhänger vom Buch, eben, dass man ist mit so einem Diplomaten-Ghetto, hat mich gerade so gepackt und gefunden, ah, lässig, gute Idee, fängt gut an. Leider flacht es sehr schnell ab, so mit meiner Motivation ist es sehr schnell abgeflacht. Aber ich muss dem Buch zugutehalten, es gibt so wie zwei Stränge, hast du gut erzählt. Das eine ist eben so also der Weltkrieg, in dem Diplomaten geht, und das andere ist so die Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichte hat schon mal ihre Qualitäten. Kann ich mich teilweise begeistern?
Ja gut, dann ist ja nicht Hopfen und Malz verloren für das Buch. Die Autorin ist eine Frau. Die Liebesgeschichte ist zwischen zwei Mädchen. Die nächste Frage ist klar, ist es ein Frauenbuch? Anne.
Gute Einstiegsfrage. Also, Liebesgeschichte, es ist ja eigentlich eine Liebe, die nicht erwidert wird. So. Für mich ist es, ich weiß, es ist nicht für mich eine grossartige Liebesgeschichte. Also, sie wird ja in keinem Moment erwidert und ist das Frauenbuch, ich habe mir die Frage eigentlich gar nicht gestellt. Also ich bin auch nicht zuerst daraus, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist. Ich bin dann automatisch davon ausgegangen, dass es ein Mädchen ist, weil es halt so ein bisschen biografische Nähe hat zu der Autorin. Vielleicht ist das dann noch Bestandteil von unserer Diskussion. Aber ich habe es jetzt nicht in erster Linie als Frauenbuch gesehen, weil mich dunkelt es nichts frauenspezifisch so an dieser Liebesgeschichte, oder?
Also ich finde schon, es ist ein Frauenbuch. Also ich meine, sie macht extreme faschistische Unterscheidung zwischen den Menschen. Ich meine, das ist, es gibt drei Typen von Menschen. Sie macht das mit 5, oder vielleicht auch erst später. Es gibt,
Mädchen. Ich muss das zitieren, ich hätte die Stelle gerade.
Ja, also, du darfst das gerne zitieren. Es gibt Mädchen, es gibt Frauen und es gibt Trottel. Das sind Männer. Also es ist eigentlich, es spielt schon dort so viele Breschen von, die Männer sind eigentlich nicht wirklich wichtig.
Das ist doch auch
für die Welt, oder?
Ja, aber es ist doch auch der plakative Blick, wo halt ein 5-jähriges Mädchen hat.
Ja, das ist aber
das Hochschildartige.
Nee, ist das so?
Ich habe eine Provokation empfunden.
Ja, ich auch nicht. Es ist mir ein bisschen zu einfach gewesen, aber...
Also ich lese jetzt vielleicht gleich noch die Stelle vor. He? Die Elite der Menschheit jedenfalls waren die kleinen Mädchen. Nur ihretwegen gab es auch die anderen Menschen. Die Frauen und die Trottel waren Krüppel. Sie wiesen körperliche Fehler auf, deren Anblick nur Gelächter erregen konnte. Nur die kleinen Mädchen waren vollkommen. Nichts an ihren Körpern stand vor, keine grotesken Anhängsel, keine albernen Protuberanzen. Sie waren wunderbar schnittig gebaut, von einer Form, die dem Leben keinen Widerstand bot. Einen materiellen Nutzen hatten sie nicht, waren aber notwendiger als alle anderen, denn sie waren das Schöne an der Menschheit. Die wahre Schönheit, die das reine Glücksgefühl des Daseins ist, wo nichts stört, wo der Körper von Kopf bis Fuß ein einziges Wohlbehagen ist. Also ich finde, das sind klare Worte.
Ja, aber trotzdem haben wir das auch nicht gefragt. Oder ich glaube, es gibt keine Kategorie, die hilft für das Verständnis von diesem Buch. Und das Verständnis von diesem Buch ist mir ehrlich gesagt ein bisschen abhanden gekommen. Es kommt so sehr komplex und durchkomponiert und bedeutungsschwanger daher. Aber zum Beispiel über die Liebe und wie die funktioniert, hat mich das etwas geholfen, oder?
es ist schon, also ich denke, was Ziel ist von der Autorin, ist so wirklich halt der Blickwinkel von einem jungen Mädchen, wo 5 ist, dass der sich irgendwann mal ändert und dass auf einmal irgendjemand anders wichtig wird und so wichtig wird, dass man sich selber verliert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, was sie zeigen wollte, mit ausgeschmückt mit ganz vielen wichtigen Philosophen, wo ich dann auch sehr viel gefunden habe. Es hat schon eine Idee dahinter, denke ich. Es ist einfach vielleicht nicht so weit gezogen.
Ist es denn wenn das jetzt ein Frauenbuch wäre, ist es denn der Blickwinkel von einer starken Frau oder von einer schwachen Frau? Also ist sie der Held von der Geschichte? Oder hat sie am Schluss eher verloren?
Der Ton ist natürlich stark und dick aufgedreht und eindeutig und prägnant und ein bisschen aufdringlich. Und es werden aber auch Schwächen gezeigt, eigentlich. Aber es kommt natürlich, wenn man so die Stimme aus dem Off, also die Erzählerin, das tut man sich als einfach das Femme Fatale vorstellen, was ja die Amélie Nothomb anscheinend auch ist, oder? Sie ist wirklich die Haare aus den Zähnen, oder?
Wenn ich Power Vibe, oder? Das kleine Mädchen beschreibt, das ist eigentlich eine ganz schlimme Göre, wo man am liebsten würde irgendwo einsperren.
Also ich bin vielleicht die Einzige, die aus eigener Erfahrung kann reden. Ich bin mal ein kleines Mädchen gewesen und ich habe also kaum ein anderes Mädchen erlebt, wo so derart sich mit allen Buben misst und wirklich ganz klar das Gefühl hat, es sei der Nabel von der Welt und derart unbeirrbar. Das Gefühl hat, alle anderen sind liegen einfach falsch. Also ich finde sie ist schon sehr, sehr, sehr stark ich-bezogene Züge auf. Wo natürlich in Abgesicht davon, wie jetzt das Kind hat, das ist schon klar.
Und was ich als kleiner Bub erlebt habe und was sie dort sehr gut trifft, ist die ganze Kriegsgeschichte, oder? Also die wird für mich wirklich sehr, sehr treffend geschildert, oder? Weil irgendwie, es ist ja so eine ganz merkwürdige Faszination für den Menschen, aber vor allem noch das Kind hat den Krieg, oder? Das Eindeutige, das Heldentum, die Kämpfe, das Einfache, das Schwarz-Weisse, und das hat einen Wahnsinns-Anzug für viele Kinder, oder? Für mich eben noch, also ich bin eigentlich nur so Kriegsszenen gezeichnet hat. Aber es ist ein sehr friedliebender Mensch, wie gesagt, irgendwie, das hat mich gepackt. Und das kommt da gut im Buch vor, wird da noch, ja, noch witzig beschrieben und also so, also derb und grausam und so, dass man nachher als Erwachsener manchmal denkt, uiuiui, und hört auf und so, ja.
Was ich so ein bisschen schade finde, sie reflektierten das ja auch immer so auf einer philosophischen Ebene. Eben der Krieg, der braucht es einfach und man braucht ein Feindbild, damit überhaupt irgendetwas läuft. Oder damit, ich weiß nicht, ob ich das...
Der Mensch braucht einen Feind, oder?
Genau.
Ohne Feind ist sein Leben einfach langweilig und leer, oder? Das ist so die Botschaft und darum braucht es den Krieg.
Ist das die Botschaft? Ich habe ein bisschen Mühe mit dem Buch, weil es hat für mich keinen Fokus, aber vielleicht können wir ja noch drauf. Es hat ein bisschen etwas vom Krieg drin, es hat ein bisschen Philosophie drin, es hat ein bisschen narzisstische Selbstdarstellung von der Autorin, es hat ein bisschen Biografie, es hat ein bisschen das Frauenthema. Er hat das auch nicht mehr gemacht.
Mal, also das finde ich auch. Also sie fängt an Wittgenstein zitieren, das ist so ein Philosoph um 1900, wo ein Logiker...
Aha.
Wo versucht die sieben Thesen eigentlich die Welt zu erklären. Ich weiß nicht, was das mit der Geschichte zu tun hat. Also es ist wirklich einfach so ein aus der Luft gegriffen. Ich habe wirklich den Zusammenhang nicht gefunden und ich habe sogar nachgeschaut, wer Wittgenstein war. Es hat also...
Es macht
kreuz und quer zitiert.
Potpourri. Ich habe das Gefühl, es ist so wie konstruiert von einem Verleger, oder? Man hat eine junge Autorin, 27 in dem Fall, und man tut so gewisse Themen reinstreuen. Also es ist ein bisschen Feminismus, ein bisschen Philosophie. Vielleicht ist das in dieser Zeit gerade angesagt gewesen. Sophies Welt ist doch dann so ein bisschen der Bestseller gewesen. Und dann hat man so aus dem Stoff etwas müssen machen. Und das Buch wirkt für mich eben so ein bisschen verzettelt, eben so ein bisschen konstruiert, so ein bisschen auf dem Reisbrett entstanden. Das ist mein Eindruck gehabt. Das ist mein Eindruck gewesen. Und das habe ich als Schwäche gefunden. Und der Krieg hat mich auch fasziniert. Auch vor allem, weil er extrem überzeichnet war. Also das hat mich auch die Stärke vom Buch gedunkt. Und das sind die Abschnitte, die ich auch am liebsten gelesen habe.
Ja, dort, was ich in der...
Das hat
genug hergegeben. Aber die kindliche, die Perspektive von dem Kind, von dem selber Erlebten, in einer total faszinierenden Umgebung, oder? Im China, in den 70er Jahren, wo einfach einer von den schrecklichsten Regime von der Weltgeschichte geherrscht hat, eine schreckliche Hungersnöte, oder? Und dort so auf dem Eiland von diesen Diplomaten. Und auch witzig, wie sie das dann auch treffen, wie sie es beschrieben haben, auch die Rolle von den Erwachsenen, die die Kinder total sich überlassen haben. Und wenn sie dann eingeschritten ist, dann ist es immer gerade langweilig geworden. Und aber eben, es wird dann auch immer noch so kommentiert, das Ganze. Und so, es kommt dann so verschiedene Ebenen noch drauf gepappt. Und das ist schade, oder?
Es ist auch so, also die Kinder sind auch so ein bisschen verwahrlost, wie du gesagt hast, in dem Ghetto. Also, es gibt ganz viele verschiedene Kulturen und vielleicht auch noch so ein bisschen Identität. Ja, da gibt es die Engländer, da gibt es Franzosen, sie sind auch französische Diplomatenfamilie, wenn es mir recht ist.
Also Belgisch.
Belgisch, genau. Man ist ja dann gegen die Deutschen zuerst.
Also gegen die Ostdeutschen,
das habe ich irgendwie recht lustig gefunden, dass man gegen die ist. Und nachher ist man gegen die Nepalesen. Nein, gegen
die Nepalesen, die dann
am fertig ist dann mit dem Messen. Ja, nein, also ich meine, die Feindbilder, das ist ja klar. Und es ist auch sehr lustig, wie nach wie viel tausend Regeln das alles funktioniert. Und mit denen, wo man mal eine Allianz gehabt hat, die können nachher nicht mehr spätere Feinde werden und. Die sind ja also recht perfid, also die greifen ja zu Massnahmen, wo, naja, ich weiss, haben die auch so gespielt.
Das ist ein Bubenstreich. Also
ein Bubenstreich, das ist ja gut bisschen, finde ich, ist kein Bubenstreich.
Also Kinder können ja schon weit gehen, wenn sie nicht unter Aufsicht stehen. Aber wir haben auch so Sachen gemacht, dass wir uns im Wald verzogen haben und den Krieger gelernt haben, dann haben wir auch Gefangene gehabt. Und dann haben wir wirklich die Rolle dann auch so aufteilt, Gefangenen und, aber
ja,
so
weit sind wir natürlich nicht gegangen. So Blutusti und Snaggy und all das
Zeug. Genau, also das ein Folter hätte ja müssen sein.
Ja, also das ist, nur alles im Grünen und normalen
Bereich. Wer hat es denn schon da?
Also so in diesem Buch, aber es geht schon deftig zu uns her. Also mit dem,
wo es da die Leute in dieser Piste in den Dunkeln, das.
Ja.
Aber das Lustige ist eben genau, wenn das Messer vorkommt von den Nepalesen, dann ist fertig. Weil das ist dann wie so eine Grenzüberschreitung. Das ist ja dann
dort auch 7 gegen 60 gewesen. Also den nepalesischen Jungs ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Also es hat ja wie keine Feinde mehr gegeben. Irgendwann hat man sich ja die Feinde quasi in die Feinde ausgegangen.
Die Eltern haben es vermisst, oder? Die haben den Frieden aufgeflogen.
Ja,
das ist eben herrlich, das war schon lustig gewesen. Und mir ist auch zum Kind geworden, das irgendwie hat mitgefiebert und irgendwie an diesen Missetaten noch fast ein bisschen Freude gehabt hat. Und gleichzeitig ist es noch intelligent, weil, die Ebene von der, in dem China, wo fast in einem Kriegszustand ist, und von den Eltern, die Diplomaten sind, und von den Verlogenheiten von den Eltern, oder? Ist ja schon noch spannend, oder? Und was mit ihnen selber passiert, nachher, auch noch dort.
Also. Aber jedes Mal, wenn sie im Buch spannend worden ist, dann ist es irgendwie wieder abgesackt, oder? Dann ist sie auf die Metaebene gegangen, dann ist es wieder ein bisschen philosophisch geworden. Das ist doch mega die Schwäche vom Buch und mich erstaunt, dass das Buch so gute Kritiken gehabt hat.
Eben, sie können dann zwei Hauptstränge, die sie ja verfolgt, also einerseits die Kriegsgeschichte, andererseits die Kriegsgeschichte, wirklich noch ein bisschen mehr auf den Grund gehen, also dort noch so ein bisschen mehr schürfen. Ich denke, es hat Potenzial um, es ist einfach, zu wenig gemacht.
Und in einer Aperoplatte hat für jeden ein bisschen etwas, oder?
Also für mich gibt die Lebensgeschichte nicht viel her. Wir kommen vielleicht noch auf die
Lebensgeschichte. Ich möchte jetzt beim Krieg sonst noch bleiben, also ich finde den gar nicht so oberflächlich darstellen. Ich finde, der geht relativ klar und weit. Und ich muss jetzt vielleicht an der Stelle auch mal sagen, dass ich die philosophische Zwischenmerke einfach flott überlesen habe und die hat mich jetzt nicht so wahnsinnig irritiert, wie ihr da tönt. Ich finde, persönlich kann man sehr gut diesen beiden Strängen folgen, ohne dass man die ganze Zeit unterbrochen wird.
Ja, aber man nimmt es ein bisschen übel und es kommt eben oft so ein bisschen Bedeutung so daher, so ein bisschen grossspurig, oder? Und dort irgendwie merkt man, das merkt man sehr, entweder komme ich nicht recht raus, oder ist es eben wirklich so manieristisch und verschnörkelig, was nicht braucht für die gute Geschichte, oder? Du fühlst dich so ein bisschen...
Also wenn eine 27-jährige Autorin in einem Buch philosophiert, dann ist es einfach aufgesetzt, fertig. Das ist keine Sekunde authentisch, wenn sie irgendwelche Philosophen zieht, das ist überhaupt nicht authentisch.
Aber du hast doch jetzt, wenn du das Buch liest, nicht die ganze Zeit denkst, die ist 27, das tut man doch irgendwie nachher finden, das ist eigentlich eine recht junge Frau und ich kann auch erst später dann wirklich nachgeschaut, wenn das Buch überhaupt raus ist. Ich habe es gefunden.
Aber wenn man es ja nicht weiss, dann merkt man ja irgendwann einmal, dass die philosophischen Einschübe, dass die aufgesetzt sind.
Ja, ich gehe sogar einig mit euch, dass es durchaus mit weniger Philosophie wahrscheinlich ein besseres Buch geworden wäre.
Ja, es eben, das ich nicht so gerne, es wird alles erklären, oder? Es bleibt bei keinem Geheimnis, es bleibt bei den Zwischentönen, sie kommen, dann werden sie immer auch erklärt, oder? Und das habe ich irgendwie gar nicht gerne. Und es wird eben noch so ein auf eine naseweisse Art erklärt, hat man das Gefühl, manchmal. Ich will das selber, entdecken als Leser, oder?
Ja, ich bin gerade so am Blättern gewesen und habe versucht...
Dann drück doch dort mal auf den CD-Player.
Ne, ja, gut, also
später. Ja, wir sind hier bei den Leseohren. Besprochen wird das Buch Liebessabotage von der Amélie Nothomb. Wir sind bis jetzt zum Schluss gekommen, dass ein bisschen viel Philosophie hat in dem Buch. Aber
mich stört viel Philosophie auch nicht.
Ich möchte schnell zusammenfassen, was wir besprochen haben. Wir haben besprochen, dass es ein bisschen viel Philosophie hat, das ist mehrfach gesagt worden. Bis jetzt sind wir zum Punkt gekommen, dass die Kriegsspiele, die die Kinder dem Diplomatenviertel machen, sehr lebensnah und auch sehr spannend formuliert werden und dass man sich da wirklich rein versetzen und versenken in die bösen, bösen Kinder, die sich da gegenseitig das Leben schwer machen. Der zweite Hauptstrang von dieser Geschichte ist ja die Liebe. Und zwar passiert wirklich ein spezielles Erlebnis. Die Ich-Erzählerin sieht zum ersten Mal das italienische Mädchen Elena und ist wie vom Blitz getroffen verliebt. Sie findet ein Wesen, das von der Art vollendeter Schönheit ist, das muss geliebt werden. Und sie bemüht sich dann ja schon stark um die Liebe von dieser Elena. Bis jetzt, für die Liebe gesprochen hat mal der Robert, ich denke, du kannst gerade mal mit dem Plädoyer anfangen, für die Liebe.
Für die Liebe? Also nein, was ich stark finde, ist, dass es ein Stück weit eine Entwicklung stattfindet. Also dass man zuerst mal, wo die Ich-Erzählerin, die Elena, sieht, dann ist sie voll verknallt in die und findet die wahnsinnig. Und zuerst mal muss sie merken, dass mit 5 oder 6, dass man, wenn man in jemanden verliebt ist, dann halt nicht automatisch in einen auch verliebt ist. Oder? Dass das vielleicht so vom zentralistischen Weltbild sich einiges verändert. Das habe ich einen sehr spannenden Moment gefunden. Dann macht sie ja verschiedene Stadien durch. Also sie macht geht zum nächsten Stadium und merkt ja, okay, sie ist jetzt da, tut mich nur abweisen und will eigentlich nichts mit mir zu haben, will nicht mit mir spielen. Und der CC tut sich völlig aufopfern für die Elena und macht alles und rennt irgendwie 20 Mal ums Haus rum, bis sie irgendwie einen Asthmaanfall bekommt und völlig kollabiert. Und dann kommt so die Abweisung. Es gibt ganz viele Schritte in dieser Liebesgeschichte, kommt das so die Abweisung. Also die Ich-Figur weist die Elena ab und auf einmal kommt sie. Kommt sie irgendwie und findet halt auch, wieso weisest du mich jetzt ab und wieso wieso willst du mich mit mir zu tun haben? Und ja, also das finde ich so spannend. Also die Entwicklungsgeschichte von dem kleinen Mädchen, wo es erst mal merkt, dass es vielleicht jemand anders auch noch gibt, wo ein anderes Ich gibt. Oder?
Aber habt ihr das auch so erlebt? Eure erste Liebe, so dramatisch.
Ich hätte die Liebesgeschichte gar nicht erst reingenommen. Ich möchte erst einmal zwei, drei Sachen zitieren. Also zum Beispiel schreibt sie da am Anfang, sie ist so schön wie ein Engel auf einem Kunstpotti. So. Oder was auch noch schön ist, ist, ihre Haut hatte eine Farbe wie feuchter Sand. So, das hat mich schon mal gar nicht erst warm gemacht über das ganze Thema und mich hat
ihre erotische Träume.
Du hast wirklich die interessanten Sachen rausgepickt. Vielleicht habe ich die Sachen überlesen. Ich finde es von A bis Z platt. Also nein, sie wird es als Superschönheit beschrieben und sie versucht dann so ein bisschen eine Form zu finden, tut dann so ein bisschen Bilder aufbauen. Das für mich hat total, das hat mich total kalt gelassen.
Ich finde, das ist schon auch eine Stärke von dem Buch, dass das kleine Mädchen offensichtlich in Kategorien wie schön und wüst denkt, auch ein Stück weit. Und schön ist liebenswert oder schön ist anziehend. Sie selber hat das Gefühl, die kleinen Mädchen sind die schönsten Wesen, die es gibt überhaupt. Und die Elena ist jetzt noch die allerschönste von allen. Und die Elena selber ist auch so ein kleines Mädchen, das genauso stolz ist und genauso das Gefühl hat, sie sei der Mittelpunkt von der Welt. Und auch sehr sehr stolz umeinander läuft und sich ihrer Wirkung durchaus bewusst ist. Und es geht da wirklich, die Anziehung, ich finde, auch wenn jetzt das mit den Metaphern, die du vorher vorgelesen hast, wahrscheinlich ein bisschen plump daherkommt, ich denke, die Stärke liegt schon drin in der Intensität von diesem Gefühl. Okay. Also, die Ich-Erzählerin hat wirklich Träume, sie hat erotische Fantasien, sie ist wirklich besessen von dieser Elena.
Aber Eva, hast du, wo du als kleines Mädchen bist, hast du mit 5, 6, hast du so etwas erlebt? Ist das überhaupt realistisch? Es ist also, ja.
Nein, ich denke, in der Form von ein anderes Mädchen, also andere Mädchen schön finden und wollen die Freundin sein von jemandem, das kenne ich sehr gut, ja. Dass es Mädchen gibt, wo man findet, oh, das ist ganz, ganz lässig. Das ist so wie die Prinzessin vom Schulplatz oder vom Kinski. Ich wäre auch gern deren ihre Freundin. Aber also das ist ganz klar, dass es eine Hierarchie gibt. Es gibt auf jedem Pausenplatz gibt's ganz klare Hierarchien und sind nicht alle Kinder gleich. Es gibt sehr wohl gleichere als andere. Das sind meistens die Schönen. Kaum mal ein wüstes Kind kommt in eine Anführerrolle.
Aber klar, ein 16-jähriges Mädchen, das mit einem Mädchen etwas erlebt, das vielleicht unser eines, nicht, im 14, 15, 16 erlebt hat, in einer Form, aber es kommt völlig, also lebensfern und so. Also, das
ist schon lächerlich. Absolut lächerlich. Ein 12-jähriges Mädchen hat doch zum Beispiel noch keinen Körper. Die sehen alle gleich aus, das ist einfach nur so halt.
Ja, und was?
Aber jetzt noch einmal, schreibt sie doch tatsächlich, ihr Körper bildet die Harmonie des Universums ab.
Ja, aber das geht, Alain, das ist ja die Stelle.
Das kann ja gar nicht sein, wie man 5-jährige meint, die haben noch keine Formen und nichts.
Das greift genau zurück auf das, was ich am Anfang zitiert habe. Aus der Sicht von den Mädchen sind eben die perfekten Körper die, die keine Kurven haben. Alles andere, die sind überflüssig. Kurven und Schneebis und Busen, alles ist überflüssig. Es sind wirklich die kleinen, reinen Mädchen, die das Schönste
also, sind. Also, du mit 5 Körper, das ist dein Körper.
Mit 5? Nein,
mal natürlich.
Habe ich meinen Körper noch nicht entdeckt.
Ich habe noch nicht mal andere. Mal Kind spielt doch immer mit ihrem Schneebi umeinander und merkt es gar nicht. Und dann... Was ist schon, es gibt schon so...
Aber nicht auf die Art, dass man jetzt einen Körper besonders attraktiv und anziehend findet. Es ist mehr so...
Vielleicht ist das so die Frauen. Vielleicht ist das bei den Frauen anders. Ich weiß nicht.
Man hat doch auch Freunde, die man hätte, die sich nicht nach dem Äußeren aussuchen, sondern nach anderen Gesichtsbuchen. Ob jetzt Gesichtspunkte, ob jemand jetzt gerne in den Wald gehen spielen oder ob er einen in der Body trifft oder im Sandkasten oder so, aber nicht aufgrund von Äußerlichkeiten
und von Lifestyle. Und Buben. Und müsst ihr mal beobachten, wenn ihr irgendwo ein paar Primarschulmädchen oder Kindsgemeinschaften sind, die sind immer ein bisschen am Schmüseln und sich heben und
wir reden von 5-Jährigen.
Eben Kindsgemeinschaften.
Ja,
65.
Beginning, ganz am Anfang vom Kind.
Ja, ja, aber die Kinder, die Mädchen sind dann wirklich noch total verschmüsselt und es ist eine Anziehung da. Also man lernt sich gerne an, man schaut sich gerne an und man findet Sachen schön. Und es kann sein, dass man ein bisschen verschätzt ist in das Mädchen, weil sie einen schönen rosa-roten Pulli hat. Also,
aber genau, das meine ich, das sind genau die Kriterien, oder wie sie sich gerne im Sandkasten spielt. Aber nicht, wie sie einen Körper hat, wo es ein Universum
gibt. Nein, es geht nicht um etwas Erwachsenes, Sexuelles, wie was weiß ich. Aber es geht schon um etwas Körperliches, ganz klar auch.
Aber es ist irgendwie, bei dem bin ich überhaupt nicht warm geworden, weil es ist so fern ab und es ist so ein bisschen merkwürdig und ein bisschen komisch, das Ganze. Und die Sache, also was ich beschreibt, das Phänomen, das einfach das Spiel von Macht, oder der eine, der viel Macht hat, der andere, der ohnmächtig ist, je mehr, dass man das will, umso mehr, dass man sich erniedrigt, das passiert ja überall, zwischen Kindern und Erwachsenen und so, oder? Aber es ist nicht, es gibt dann nicht so viel her, oder? Also dort kommt es auch so bereitspurig daher und meine erste Erfahrung. Und ich habe nach diesem Erlebnis alles gelernt, was über die Liebe die Lehre gibt, oder? Das ist auch läppisch. Und mit 6 so einer Erfahrung hat man nach dem alles gelernt, was man über die Liebe muss wissen, oder? Also, da komme ich mir eben
als
34-Jähriger, der relativ wenig Ahnung hat, richtig verarscht vor, oder?
Reflexion.
Also ja, aber ich denke, das ist ja der heikle Punkt am Buch, dass die Reflexionen sehr wohl die von einer erwachsenen Frau sind, oder? Wo jetzt da untergejubelt werden, die Geschichte von dem Mädchen. Und ich denke, dass natürlich nicht das 6-7-jährige Mädchen die Reflexion macht, sondern dass das die Frau, die Autorin oder wer auch immer das Buch schreibt, Jahre später im Rückblick in der Reflexion tatsächlich macht und sagt, dort habe ich schon müssen erfahren, dass je rarer ich mich mache, desto mehr werde ich begehrt. Und je mehr ich begehre, desto rarer macht es gegenüber. Und somit werden wir nie beide glücklich sein.
Das ist total bestechende Logik.
Ja, aber nein, sie schreibt, also ich muss, man muss fairerweise sagen, sie gibt irgendwo den Tipp, dass die Elena und ich zu zwei verschiedenen Personen gehören. Die Elena wird gern begehrt und liebt aber erst, wenn man sie ignoriert. Und die Ich-Erzählerin liebt mehr, je mehr sie geliebt wird. Also das sind, sie funktionieren unterschiedlich. Insofern ist es eigentlich eine Geschichte ohne Zukunft. Es sei denn, das Ich tut immer abweisen und kommt dann ein bisschen.
Ja, aber sie übertreibt, also ich finde, sie übertreibt das in dem Rückblick. Sag mal, stell ich mir vor, sie ist 27 und macht so quasi einen Rückblick auf das Leben. Also sie malt das auch sehr ein bisschen aus, also tut das alles überspitzen, in einen weltlichen Zusammenhang stellen von...
Ja. Also was wollen, das ist Literatur, da darf man sich schon mal ein paar Philosophen zur Hand nehmen. Und zum
ja, nein, ich habe nichts dagegen, nicht dass man sich die Philosophen so zur Hand nimmt oder dass man zitiert. Ich erwarte einfach, dass es dann passt, dass es irgendwie das Buch erweitert und nicht unbedingt wie ein Deckel auf einen Kochtopf ist, der nicht drauf passt.
Es ist nicht Schadendruckerschwert, oder? Und es kann da durchaus mal alles nicht so überzeugend sein, aber man merkt halt, es steht da hinten drauf, es wird jetzt sehr gelobt, aber irgendwann steht da, es sei halt so ein Geschichtli. Oder? Und es, für mich ist das auch so wieder hergekommen. Mhm. Es ist halt doch ein Geschichtli und zum Teil noch nett und zum Teil noch witzig und auch geistreich und die Kartis und es ist zum Teil auch noch interessant geschrieben und hat viele interessante Ansätze. Aber es ist halt nicht das Buch, das da so kompakt und dicht und vielschichtig und daherkommt. Das ist es nicht. Es wird doch wieder Anschein erwecken, hat man das Gefühl.
Vielleicht, wenn sie das Buch geschrieben hat mit 65, dann wäre das vielleicht viel besser rausgekommen. Ich denke einfach, es gibt ja junge Literatur, haben wir ja schon gelesen, im ersten Literaturclub, zum Beispiel Ray Loriga, vielleicht mag sich mal jemand erinnern, der war etwa gleich alt gewesen, und da ist halt nur ums Ficken gegangen, um Umhängen, um Ghetto, um Kiffen. Und das ist doch irgendeine junge Literatur, oder? Ein Stück weit auch. Also wenn
ein Kind... muss es nicht sein.
Also nein, aber... Nicht. Aber nein,
ist junge, authentische Literatur, und was wir da haben, das ist absolut verklemmt, brutal, schlechtes Material, wo ich erstaunt bin, dass du so einen renommierten Verleger gefunden hast. Nein, überhaupt nicht. Ein 27-Jähriger, der über so Sachen schreibt, ich weiss nicht, wo die lebt, ist ab der Welt aus meiner Sicht. Das ist für mich nicht junge Literatur.
Ja, also jetzt kann man so stehen lassen, dass das deine persönliche Meinung ist. Ich denke,
sind alles persönliche Meinungen da, oder?
Verallgemeinern kann man das sicher nicht. Ich denke, es ist Literatur, es hat literarische Qualitäten, sie ziehen sich nicht durch das ganze Buch, da würde ich unterschreiben. Und also ich finde es schon ein Unterschied, ob man über Pubertät schreibt oder über Kindheit. Und ich finde, Ficken und Drogen und Ghetto gehören jetzt insofern nicht in einen Kindheitsroman hinein. Und ich finde, was die wirklich, das ist schon mal genannt worden, was wirklich die Stärke ist von dem Buch, ist ganz klar die Rollenspiel von diesen Kindern. Und wo sich Kinder noch, ich meine, total in die Rolle können einsetzen. Und ich finde, das darf man durchaus so schreiben. Das ist... egal wie alt die Autorin ist, ob die Autorin 16, 26 oder 46 ist, das spielt überhaupt keine Rolle.
Ich würde sehen, sagen, gewisse Passagen sind nicht ganz abverhält, aber es ist für mich kein Kindheitsroman. Ich habe einfach eine andere Auffassung von einem Kindheitsroman. Es ist eine komische Mischung zwischen Reflexion und zwischen so ein bisschen Sandkastendarstellung, die zum Teil nicht schlecht gelungen ist, aber wenn dann die Reflexion wieder kommt, dann wird es wieder enorm schlecht. Darum finde ich es gut.
Ja, wir nehmen es zur Kenntnis.
Ja.
Sehr polarisiertes Buch. Ja, also ich denke, die Stärke macht ja das Buch aus, wenn die Autorin es wirklich schafft, sich in die Gedankenwelt von dem Mädchen zu versetzen. Und das Mädchen denkt ganz klar in schwarz-weiß und wie das Kind macht. Also es gibt noch kein Grau, es gibt gut und böse, es gibt schön und wüst und richtig und falsch. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass sie steif und fest davon überzeugt ist, dass sie auf einem Ross reitet. Wie sind die mit dem umgegangen? Robert?
Also ich meine, es ist doch klar, dass kleine Kinder wahnsinnige schöne Fantasie haben, dass sie das auch haben. Das hat mich irgendwie wahnsinnig beeindruckt, dass jetzt jedes Ross kein Ross ist, sondern ein Velo. Ja.
Es ist ein Traumleser, das ist sowas von platt, oder? Also es ist echt eine andere Plattitüde, und ich finde, wo so offensichtlich ist, also es kann auch von Erwachsenen kommen.
Also eben, der ganze Anfang ist, der ist wirklich, der ist ein bisschen die Hose. Oder also, weißt, kommt so viel philosophisch daher und auch so mit den Russen und die anderen Metapher ist die Ventilatoren. China ist das Land der Ventilatoren. Ich bin aus dieser Metapher nicht recht schlau geworden. Anscheinend ist es überall.
Es gibt kein Klimalage, oder? Ja. Aber in kommunistischen Ländern gibt es kein Klimalage.
Also, ich finde, was dem Buch gut da hätte, wäre einfach alle Erklärungsversuche für ihre Metapher einfach zu streichen. Ich glaube, es wäre um einiges besser. Also nicht erklären, dass jetzt ihr Pferd kein Pferd ist, sondern ein Drahtessel. Nicht erklären, wieso die Ventilatoren jetzt so oft sind in dem China. Oder einfach die Fantasiewelt vielleicht wirklich leben, also dass man irgendwie ein Bild hat von dieser Fantasiewelt und könnte das eintauchen und ein Stück weit das Gefühl von dem kleinen Kind teilen, aber man wird jedes Mal wieder rausgerissen und wird reflektiert auf eine ganz komische Art und Weise, wo man es eigentlich nicht mehr versteht.
Ich möchte jetzt da noch schnell kurz widersprechen, also ich glaube jetzt bei dem Ross, was einfach mein Lieblingsbeispiel ist, bei dem Ross wird ja nicht von der Autorin selber darauf hingewiesen, dass es gar kein Ross ist, sondern ein Velo. Sondern es ist der Moment, wo die Elena sagt, ja, aber es ist ja ein Velo. Also dort, wo die erste grosse, schmerzhafte Zurückweisung passiert, dort wird quasi die Metapher demontiert. Und ich finde, in dem Fall lohnt sich das, dass man das so anschaut. Also dass man sagt, es platzt da wie ein Seifenblatter. Ein kleines Mädchen ist lebt jedes Mal, wenn es auf das Velo steigt, davon, dass das sein Ross ist und möchte gerne mit dem angebeteten Objekt das Geheimnis teilen und wird einfach nur ausgelacht.
Also das habe ich noch stark gefunden und das hat noch viel mehr Potenzial gehabt, oder? Weil die Situation, eben die Kinder in diesem Ghetto und wo das China irgendwie spüren und das Ganze so auf eine eigentümliche, eigene Art aufnehmen und dann die Kraft von dieser, und die Freiheit von dieser kindlichen Fantasie, die Erwachsenenwelt als die Umwelt uminterpretieren und ganz anders zu sehen und dort so einen Freiraum zu erkämpfen und in Gedanken, also etwas, was alles sprengt, oder? Und wo irgendwie etwas sehr Poetisches und Berührendes und Interessantes kann sein, oder? Wie sie mit diesen Sachen umgehen und wie sie den Alltag bewältigen, vielleicht eben auch mit Hilfe der Fantasie, oder? Und dann sind ein paar Sachen gekommen, aber es ist eben leider ziemlich immer wieder gebrochen worden. Und dann ist eben da die Liebesgeschichte gekommen, die wirklich ein bisschen schwer verdaulich war.
Ja,
wir
verdauen jetzt auch das nächste Stück Musik. Wir sind wieder zurück, da sind die Leseohren. Wir besprechen heute das Buch Liebessabotage von Amélie Nothomb. Es ist recht hitzig zu und her gegangen vor dem letzten Stück Musik. Ich hoffe, wir finden den Anker wieder zu einem etwas kühleren Klima. Der Roman spielt in einem Diplomatenviertel. Es wird da immer vom Diplomaten-Ghetto geredet. Es ist ein relativ abgeschlossener Bereich, aber China. Und das Land ist an und für sich ja ein Mysterium an sich. Wie viel kommt man mit über von dem China? Alle.
Also einerseits kommt man ein bisschen politisch über, ein bisschen eine Abhandlung über den Kommunismus und zum Teil ein bisschen plakativ. Das Beispiel mit den Ventilatoren kommt ja immer wieder, dass in den kommunistischen Ländern eben keine Klimaanlage gibt, sondern nur Ventilatoren, die dann überall rumstehen. Es fehlt das Geld wahrscheinlich und der Strom. Und sonst, es ist halt ein weiteres Thema, wo mich nicht so reingezogen hat. Ich denke, auch aufgrund von ihrem biografischen Hintergrund weiss sie wahrscheinlich relativ viel auch so ein bisschen vom Volk und von der Mentalität von diesen Leuten. Hätte ich es aber jetzt besser gefunden, wenn sie mehr einfach so auf der einfachen Ebene von den Kindern geblieben wäre, wie sie dann als Kind dass die Chinesen aufgefasst haben, oder was sie denn als Kind für einen Eindruck gehabt haben, ohne es irgendwie auf eine Metaebene aufzunehmen zu gehen und irgendwie politisch oder gesellschaftlich das abzuhandeln. Und das habe ich recht nicht ganz dran gefunden. Und zum Teil habe ich es ein bisschen platt gefunden, was sie gesagt haben.
Und eine sehr handfeste Geschichte und eine schöne Geschichte war ja mit dem Dolmetscher. Mit dem ersten Dolmetscher, den sie hatten, der immer so lustig übersetzt hat, weil Sachen falsch verstanden hat, und das hat dann total poetisch tönt, oder? Und dann hat dann irgendwie auch noch so ein bisschen etwas probiert, von der Geschichte von China zu erzählen. Und irgendwann ist der einfach weg gewesen, und dann ist so eine totale Linie, drei Dolmetscherin gekommen, die wirklich die chinesische Geschichte hat mit dem Mao angefangen. Ja, oder die Geschichte mit dem Koch. Der Koch, die einzige Art von Kommunikation, in der mit ihnen konnte, ist das Essen gewesen, oder? Und die einzige Art, wie er die Kinder sehr gern gehabt, wenn er seine Liebe überbringen konnte, ist das Essen gewesen, und darum sind sie immer fast genötigt worden, einfach, möglichst viel zu essen, oder? Und sie tut natürlich nur noch recht viel eben über das China, referieren und findet, es sei eigentlich eine Projektionsfläche, das Ganze, weil es ja dermassen ein Riesenland ist mit einer so einer reichen Geschichte. Und wenn sich jemand über China erzählt, dann ist es oft halt einfach, tut er über sich erzählen, oder? Weil er aus dem Reichtum Sachen auspickt, die ihn interessieren, und dann letztlich über das erzählt, was mehr über ihn sagt. Oder warum er jetzt über Ming-Vasen, oder warum er jetzt über die Foltermethode oder x etwas erzählt.
Aber im Endeffekt kommt ja gar nicht so viel mit über von dem China, in dem Diplomaten geht, oder? Das ist abgeschottet, das wird von Soldaten bewacht, da kann man nicht einfach raus und ein bisschen auf die Straße mit den Leuten reden, sondern das ist wirklich Informationssperre ein Stück weit auch.
Aber die Kinder dürfen ja raus, die dürfen raus und die gehen zum Teil, ich kann sich das mal schwer vorstellen, dass die einfach so zum Teil eine halbe Stunde, eine Stunde aus dem Viertel raus und gehen, auf einen Markt gehen oder irgendwie aus der Stadt rausgehen. Also es ist noch schwer zum Vorstellen, wie sie es machen, aber das geht ja. Aber sie sind dort total abgeschnitten, oder total isoliert, und der Kontakt ist null mit der Russenwelt. Da wird ganz scharf drauf geschaut.
Mhm.
Ja, China existiert am Rand von dem Ghetto oder eben von dem Viertel, wo da ist. Die Erwachsenen. Ist also so eine fehlende Komponente in dem Buch. Es sind ja ganz viele Kinder dort, Diplomatenkinder. Warum kommen die Erwachsenen so schlecht weg?
Es kommen doch die Erwachsenen immer bei den Kindern, ein Stück weit. Die haben nie Zeit, die gehen immer arbeiten, machen ganz komische Sachen. Ja.
Also, komische Körper.
Ja, also von
wenn so nach dem Universum sind.
So die Väter, also bei den Müttern hat man irgendwie so einen Bezug, oder? Die sind dafür da, damit man frische Kleider bekommt und so ein bisschen Mutterliebe. Aber so wie den Väter versteht man schon nicht so ganz, was sie machen. Also das ist eigentlich, glaube ich, schon... Es ist doch heute ein bisschen normal, oder?
Es spielt doch einmal noch eine wichtige Rolle als Spielverderber, wo es den Konflikt zwischen diesen Gruppen lösen wollen. Und dann hockt man zusammen am Tisch, so richtig pädagogisch, und tut den Konflikt dann lösen. Auch sehr erfolgreich. Und das empfindet man dann auch als Leser. Das ist jetzt ein bisschen schade, dass das jetzt so weit gekommen ist. Und ich denke, das wäre jetzt eine Sicht aus einer Sicht von einer Feuerwehrung, die ich jetzt sehr, sehr angemessen gefunden habe und sehr realistisch. Sodass einfach jetzt die Erwachsenen sich eingeschaltet haben und das Spiel kaputt gemacht haben und das für die Kinder enttäuschend war. Das kommt, muss man sagen, etwas Positives, so jetzt bei mir rübergekommen ist.
Also, man muss vielleicht noch erwähnen, die Erwachsenen haben dem Spiel einen Riegel vorgeschoben, nachdem der eine Gefangene praktisch gestorben wäre, nach seiner Foltermethode, wo er völlig durchnässt am Boden gelegen ist. Und
hat er keine Bronchitis bekommen?
Ja, ich glaube, also ziemlich
im Argi. Winter war er draussen, halb Nacht, ohnmächtig, den können wir frieren.
Ja.
Und er war voll gekotzt gewesen, das muss man auch noch...
Und voll gesletzt.
Genau, man müsste sich die Foltermethode so ein bisschen im Detail noch...
Nein, ich glaube, das ist nicht nötig. Jedenfalls die Erwachsenen, indem sie einen Waffenstillstand verlangen, und jetzt finde ich eine herzige Szene, wie sich plötzlich oft mal all die Kinder versöhnen, weil sie haben einen neuen gemeinsamen Feind, nämlich die Erwachsenen sind so peinlich. Ich finde das dort ebenfalls sehr...
Ja, dann kommt der Nepalese ins Spiel, oder?
Ja, dann kommen die 6 oder 7 Nepalesen, die noch als einzige Feinde übrig bleiben, können mit denen spielen. Ja, ich denke, wir sind schon gleich am Ende von unserer Stunde. Ich möchte gerne trotzdem, dass eigentlich Positionen schon klar waren, eine Schlussrunde machen. Und zwar Empfehlung. Wem empfiehlt man das Buch und mit welchem Kommentar? Simon.
Ja, also alle Fünfjährigen, die in Liebesnöte sind und ein bisschen philosophischen Rückhalt brauchen. Ich muss sagen, am Buch und habe ich das Beste gefunden, die Diskussion. Ich bin sehr amüsiert. Es gibt aber schon etwas daher und es gibt auch so ein bisschen Angriffsfläche daher und doch noch einiges zum Diskutieren. Also ich würde jetzt mal sagen, dass ein paar Freunde, ein paar Leute, die in die Ferien gehen, und man sieht sich länger, dann könnte man das Buch ins Spiel bringen, dann soll es lesen und dann kann man das ein bisschen zerzausen.
Ich könnte es nicht gerade empfehlen, es kommt wahrscheinlich jetzt Stunde niemand, aber vielleicht kann man es Diplomatenkinder empfehlen oder ehemalige Diplomatenkinder, vielleicht mit einem Ghetto-Trauma oder so, oder vielleicht haben sie auch, vielleicht ist das wirklich ein Thema unter Diplomatenkindern, vielleicht fühlen sich auch Diplomatenkinder von dem Buch sehr, sehr angesprochen und soll doch jedes Diplomatenkind das Buch lesen.
Robert, hast du einen sachlicheren Kommentar?
Ja, ich möchte eigentlich mit dem Wittgenstein abschließen. Und zwar, Zitat, worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
Ja, jetzt haben wir Gott sei Dank ganz einen Haufen geredet, also von Schweigen war kein Rede, wir werden auch weiterreden. Ich empfehle das Buch selbstverständlich jungen Frauen. Oder jugendlich gebliebene Frauen. Ich finde, es lohnt sich, das zu lesen. Es ist durchaus, wie Simon sagt, Diskussion darüber ist wahrscheinlich ist garantiert. Wir verabschieden uns für heute und nächstes Lesejahr in einem Monat, am 4. Freitag.